Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wer hatte als Teenager nicht Poster von seinen Idolen an der Wand seines Jugendzimmers hängen? Waren es früher die Beatles und Elvis Presley, so sind es heute Fußballer wie Ronaldo und Popstars wie Billie Eilish. Oftmals werden diese Stars so sehr verehrt, dass sie als Sport- oder Pop-Ikonen bezeichnet werden. Aber auch in der Kunstwelt gibt es Werke, die für ihre Betrachter nahezu religiösen Charakter haben. Während die eigentlichen Ikonen, die Heiligenbilder, den Gläubigen christlich Wahrheiten vergegenwärtigen sollen. In der Bremer Kunsthalle läuft zurzeit eine Ausstellung zu dem Thema. Dort werden echte Andachtsbilder und Ikonen der Kunst verschiedener Epochen gezeigt. Margit Hillmann hat sich für uns dort umgesehen.
Kunsthallendirektor Grunenberg steht mit verschränkten Armen in einem weiß gestrichenen Raum der ersten Etage. Still, fast andächtig schaut er auf das einzige Bild, das hier hängt. Kasimir Malevichs berühmtes schwarzes Quadrat. Die Ikone der Abstraktion, nennt sie Grunenberg. Der russische Avantgardist habe 1915 schon genau gewusst, was er da gemalt hatte.
Malevich selber hat ja das schwarze Quadrat als eine Ikone geschaffen. Er hat gesagt, eine ungerahmte, nackte Ikone meiner Zeit habe ich geschaffen.
Malevichs Bild ist eines von 62 teils hochkarätigen Werken. Vom traditionellen Marienbild aus dem frühen 13. Jahrhundert bis zum hochglanzpolierten roten Ballonhund eines Jeff Koons oder der schwarz-weiß fotografierten Greta Thunberg. Jedes Werk ist in einem eigenen Raum oder Saal ausgestellt. Platz für Kontemplation schaffen, nennt das der Kunsthallendirektor. Ikonen und Ikonisches sollen so volle Wirkung entfalten, die Ausstellungsbesucher sich auf jedes einzelne Werk konzentrieren, sinnlich und spirituell eintauchen können.
Wir wollen eine Verbindung herstellen zwischen der traditionellen Ikone und insbesondere der Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Was uns natürlich an der traditionellen Ikone interessiert, ist diese Präsenz des Göttlichen, ist die Aura, ist die Macht der Bilder zu bewegen, emotional, intellektuell, affektiv. Und das ist die These dieser Ausstellung, dass es immer noch was von dieser religiösen Kraft, von dieser Aura der traditionellen Ikone gibt.
Nur ein paar Schritte von Malevichs schwarzem Quadrat entfernt, in einem weinroten großen Raum, ist eine russische Christusikone aus dem 16. Jahrhundert ausgestellt. Ein naiv gemaltes, schmales Männergesicht mit vagem Blick, spitzem Bart und Heiligenschein in matten Gold-, Ocker- und Brauntönen. Ein sogenanntes Mandylion. Dem Mythos nach ist das Christusbild eine nicht von Menschenhand geschaffene, wundertätige Replik des Turiner Grabtuchs. Ein Ausstellungsbesucher hat seine Brille abgenommen, schaut ganz aus der Nähe. Plötzlich dringt der Gesang einer Klanginstallation aus dem Nachbarsaal herüber, setzt die Christusikone akustisch in Szene.
Also es ist schon beeindruckend und bewegt einen dazu, mal in sich einzukehren, würde ich sagen. Also, aber wenn man jetzt von dem Wort ausgeht, du sollst dir kein Bildnis machen, fange ich an zu zweifeln und da frage mich, ist das nicht doch auch wieder ein bisschen zu weit weg von der Wahrheit? Dann muss man die Bilder eigentlich vom Podest herunternehmen. Nicht so sehr verehren, nicht anbeten, die Bilder, sondern den wahren Schöpfer.
Der Grafikdesigner aus dem Bremer Umland lobt Vielfalt und Qualität der Exponate. Werke von Kandinsky, William Turner, Francis Bacon oder Niki Saint-Phalle oder Joseph Beuys. Die allein hätten schon den Ausstellungsbesuch gelohnt. Den Untertitel »Was wir Menschen anbeten« findet er allerdings ein bisschen irreführend. Er hat eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Religiösen oder Spirituellen in der Kunst erwartet.
Ich bin christlich orientiert, man kann sagen gläubig. Und daher spricht mich natürlich das Thema an. Aber vom eigentlichen Glauben, möchte ich sagen, ist es ein bisschen weit entfernt.
Eine Ausstellungsbesucherin bewundert eine Arbeit des Amerikaners Kehinde Wiley. Sie stammt aus seiner Serie Iconic, das farbenfrohe Porträt eines jungen schwarzen Hip-Hop-Tänzers. In dem üppig verzierten goldenen Rahmen sieht es auf den ersten Blick aus wie ein katholisches Andachtsbild. Genial, kommentiert die Münchnerin.
Diesen jungen afroamerikanischen Tänzer in dem Gold und einer Darstellung, die eigentlich für Mariendarstellungen üblich sind. Und dann da einen jungen Tänzer zu sehen, der selbst homosexuell ist und jetzt so inszeniert wird wie eine Madonna.
Überhaupt findet sie die Ikonenausstellung sehr gelungen und inspirierend.
Dass es über das Religiöse, also die religiöse Ikone weit hinausgeht, dass andere Arten von Spiritualität eröffnet werden. Und dann finde ich das hier toll gemacht, weil einfach so viele Assoziationsräume hergestellt werden. Nachdenken über das Ikonische, das Ikonografische.
Und über was denkt sie nach?
Ich habe in mein eigenes Wohnzimmer gedacht, wo auch diese Bücher immer noch sind und ich noch nichts digitalisiert habe. Und dann so dachte, die Bücher sind meine Ikonen. Jimi Hendrix ist mein Gott, David Bowie und Prince, diese schillernden Gestalten, die ja dann einfach grandiose Musiker sind. Da war ich wahnsinnig traurig, als die gestorben sind und sind sogar durch ihren Tod vielleicht mir noch mehr Ikonen geworden.
Die Bremer Kunsthalle hat ihr Publikum aufgerufen, Fotos von Ikonen zu schicken, die sie in ihren eigenen vier Wänden verehren. Unter der Überschrift Hausaltäre sind einige in der Ausstellung zu sehen. Die meisten stecken aber noch im Computer der Presseabteilung. Sie haben viele Bilder bekommen, sagt Mitarbeiterin Stefanie Glied, klickt uns durch die Fotos.
Brautpaar sieht man hier. Jäger-Jagdtrophäen, Göttin Natur.
Aufgebaut sind sie in Regalen oder Zimmerecken. Hausaltäre mit grün-weißen Werder Bremen-Wimpeln und polierten Mini-Pokalen oder einen Dutzend gerahmter Porträtfotos mit dem Konterfei von Karl Lagerfeld. Karajan und Beethoven werden genauso heiß und innig verehrt wie Korea-Popbands, protzige Luxusarmbanduhren oder an Stränden und im Wald eingesammelte Natur, kombiniert mit kleinen Buddha-Figuren. Jemand hat auch ein Foto von einem Marienbild in einem plüschigen Wohnzimmer geschickt, vor dem zwei weiße Altarkerzen stehen. Ikonen und ikonisches Zelebrieren und Hochhalten sei ein alltägliches menschliches Bedürfnis, glaubt denn auch Museumsdirektor Grunenwald.
Das haben wir ja doch irgendwie alle zu Hause. Gibt es diese Ecke, wo wir Objekte, wo wir Bilder sammeln, wo wir Fundstücke haben, Souvenirs. Und es ist ja wirklich so, dass da wir auch etwas anbeten und etwas verehren. Und das geht natürlich bis hin zum Ikonisierung des Ichs durch die sozialen Medien.
Selfies schießen und posten als eine Form der Autoikonisierung? Eine Ausstellungsbesucherin, die oft Selfies postet, überrascht die These.
Ich würde das nicht unbedingt als Ikonenbilder bezeichnen, sondern Selfies ist eigentlich häufig auch einfach nur als Zeichen. Ich war hier. Guck, was ich mache, guck, was ich heute gegessen habe.
Einem jungen Kolumbianer fällt dazu Instagram-Ikone Kim Kardashian ein und ihre Wir findet hohlen Selfies, die sie zur Berühmtheit gemacht haben.
Anyone can be an icon. You see Kim Kardashian is an icon.
In Zeiten von Facebook und Instagram könne doch jeder Ikone werden. Ob es auch verdient ist, sei eine ganz andere Frage. Er bewundere lieber die Selfie-Ikone Vincent van Goghs, die vor ihm an der Museumswand hängt. Selbstbildnis mit grauem Filzhut. In dem Bild hat der ehemalige Theologiestudent Van Gogh Maltechniken der traditionellen Ikonenmalerei benutzt. Cool, sagt der Ausstellungsbesucher.
Cool. I like.
Schöpfer, Heilige und Schamanen haben die Ausstellungsmacher diese Etappe der Schau genannt. Hier ist auch Josef Beuys mit seiner Installation Konzertflügel-Jom ausgestellt. Ein beinloser, abgeschraubter Konzertflügel, auf dem der legendäre Beuys-Hut liegt und fast wie ein Heiligenrelikt wirkt. Auf die Frage eines Reporters an Beuys, ob er unsterblich werden wolle, soll er geantwortet haben, das bin ich schon. Tatsächlich war Beuys als erster deutscher Künstler bereits zu Lebzeiten eine internationale Ikone, ein Guru und Messias der Aktionskunst, Kunsthallendirektor Grunenberg.
Das ist so, beziehungsweise das ist natürlich auch die Frage, was ist der Künstler heute? Warum erheben wir manche Künstler zu Ikonen, verehren sie? Und wir wollen natürlich auch von ihnen, dass sie uns gewisse Heilsbotschaften bringen, dass sie uns die Welt erklären, dass sie Lösungen finden. Und gerade im 20. Jahrhundert, spätestens seit Van Gogh, sind Künstler Propheten, sind sie Priester, sind sie Heilige oder im Falle von Beuys Schamanen.
Die säkulare, moderne Kunst sei weniger rational und logisch, als es den Anschein habe. Und nicht nur, weil gefeierte Künstler wie Jeff Koons, dessen Ballonhund ebenfalls in der Bremer Schau ausgestellt ist, ihre Werke für zweistellige Millionensummen verkaufen. Christoph Grunenberg.
Die Kunst der Moderne und des 20. Jahrhunderts ist auch als ein Glaubenssystem beschrieben worden, das eine unbequeme Gottlosigkeit mit religiöser Erinnerung verbindet. Dass wir eigentlich ja auch gerade in der abstrakten Kunst, in der Minimal- und Konzeptart an die Kunst glauben müssen. Wenn wir irgendeinen metallenen Kubus sehen, ist das ja erstmal ein metallener Kubus. Und wir müssen ja erstmal wirklich etwas in diesem Material sehen, in dieser Form sehen und das mit Glauben füllen.
Ob in der Kunst, der Werbung, Sport, Mode oder Politik, längst ist der Begriff Ikone zum überstrapazierten Superlativ mutiert. Die Bremer Ausstellung bietet eine anschauliche Gelegenheit, dem Phänomen und der Frage, was wir anbeten, nachzugehen, kunsthistorisch und gesellschaftlich. Eine Art museales Brainstorming, bei dem auch Platz für ein bisschen Selbstironie ist. Wenn zum Beispiel Besucher der Schau eingeladen sind, sich für eine Aufnahme der Super-Ikone Mona Lisa im Louvre zu fotografieren. In pinkfarbenem oder hellblauen Blazer, genauso wie es Pop-Ikonen Beyoncé und Jay-Z in ihrem ikonischen Musikclip Ape Shit getan haben. Ikone total.
Die Ausstellung in der Bremer Kunsthalle heißt Ikonen, was wir Menschen anbeten und geht noch bis zum 1. März. Margit Hillmann hat sich dort für uns umgesehen.